Liebe Gemeinde, kann es sein, dass sich das Evangelium gar nicht an uns richtet? Ist das vorstellbar? Ist das denkbar? Stellt euch das mal vor, dass es sich einfach nicht an uns richtet. Das ist eine blöde Frage, oder? Wie kann man auf so einen Gedanken kommen? Natürlich, Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Das ist klar, das glaube ich und ich möchte auch überhaupt nichts anderes predigen. Aber ich bin auf diesen Gedanken gekommen, als ich den Text für den heutigen Sonntag gelesen habe. Das ist ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Und wenn man das Lukas-Evangelium ganz aufmerksam liest, dann kann man an manchen Stellen auf diesen Gedanken kommen. Richtet sich Jesu Evangelium in erster Linie vielleicht doch gar nicht an uns, hat er vielleicht doch andere vor Augen. Ich lese euch die Erzählung mal für diesen Sonntag heute vor. Sie steht in Lukas, die Verse 19 bis 31. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarm mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers in Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist mal ein Text. Das ist ein hartes Stück Arbeit und das bewegt. Und vielleicht ahnt ihr, warum ich mich gefragt habe, ob Jesus Christus seine frohe Botschaft der Hoffnung wirklich an uns gerichtet hat. Die meisten von uns sind Top-Privilegierte. Wir sind die wirklich Reichen, die das Glück haben, in einem der allerreichsten Länder der Welt zu leben. Ein Durchschnittsverdiener in Deutschland gehört zu den allerreichsten Menschen der Welt. Und wenn ich mich in unseren Reihen umschaue, dann habe ich den Eindruck, wir bilden wohl nicht den Durchschnitt ab, sondern im Durchschnitt liegen wir über dem Durchschnitt. Jesus Christus erzählt hier ein Evangelium für die Armen, eine Würdigung für Menschen, die viel Entwürdigung durchmachen. Es geht in dieser Geschichte um Lazarus. Nur er erhält einen Namen. Der reiche Mann, der bleibt anonym. Seinen Namen erfahren wir nicht. Diese Erzählung ist ein Evangelium für Lazarus. Das sagt auch der Name. Lazarus bedeutet: Gott hat geholfen. Jesus erzählt, wie Gott sich auf die Seite des Armen schlägt. Er ergreift eindeutig Partei. Und da bildet diese Erzählung überhaupt keine Ausnahme. Sie ist überhaupt kein Exot unter den Worten Jesu, so dass die etwas Besonderes wäre. Im Gegenteil, Jesus hält vor allem eine frohe Botschaft für Arme, für notleidende Menschen bereit. Sie sind seine Top-Adressaten. Das fängt schon vor seiner Geburt an. Ja, seine Mutter, die Maria, die stimmt vor seiner Geburt einen Lobgesang an und da singt sie: Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Und dann zieht sich das durch das ganze Evangelium, vor allem durch das Lukas-Evangelium. Da taucht es immer wieder auf. Armut, Reichtum, Gier, Gerechtigkeit. Das sind Themen, das sind Begriffe, das ist das, was Jesus bewegt und was er immer wieder zur Sprache bringt, an ganz vielen Stellen. Und noch vor seinem Tod, ganz am Ende der Geschichte, da setzt sich Jesus mit seinen Freunden vor einen Opferstock. Er beobachtet mit den Freunden, was die Leute in diesen Opferstock reintun. Und dann macht er seine Jünger auf eine notleidende Frau aufmerksam. Die tut da einen Cent rein und er erklärt seinen Freunden, dass ein Cent, den diese Frau da einwirft, viel mehr wert ist als die zum Teil vielleicht großen Summen, die die Reichen aus ihrem Überfluss abgeben. Was für eine Würdigung ist das für diese Frau, die sich vielleicht eigentlich geschämt hat, dass sie nur einen Cent da reinwirft. Wie fühlt sich das für uns an? Ist das denkbar? Jesus richtet sein Evangelium vielleicht gar nicht in erster Linie an uns? Ist das ungewohnt, das zu hören? Ist das vielleicht sogar ärgerlich oder empörend? Wir lassen uns doch das Evangelium nicht einfach wegnehmen. Aber was ist, wenn wir es den Armen schon lange weggenommen haben? Wenn wir reichen, wohlhabenden Europäer auch das Evangelium Jesu Christi noch an uns gerissen haben. Wenn dann ein armer Mensch in alter, zerrissener Kleidung hier in den Gottesdienst hereinkommt, dann schauen wir erst einmal, ob er sich auch benehmen kann, ob er drin bleiben kann. Und als wir Europäer unser Evangelium in andere Kontinente gebracht haben, da entstand doch oft der Eindruck, dass wir unser Evangelium großzügig mit ihnen teilen. Dieser Abschnitt im Lukas-Evangelium und auch das ganze Lukas-Evangelium, es deutet schon einiges darauf hin, dass es so ist. Und wir lassen mal diesen Gedanken, ich bitte euch darum, einfach mal diesen Gedanken 20 Minuten jetzt zuzulassen, 20 Minuten, in denen wir uns mit dieser Geschichte von dem armen Lazarus beschäftigen. Und dann können wir schauen, ob das Spuren hinterlässt und welche Spuren das hinterlässt. Jesus Christus predigt ein Evangelium für arme Menschen. Aber wir haben damit etwas zu tun. Das geht nicht einfach an uns vorbei. Jesus redet ja in diesem Abschnitt gerade die reichen Leute an, nicht die armen Menschen. Er wendet sich in diesem Abschnitt, das steht einige Verse weiter vorne, an die Pharisäer. Das sind fromme, angesehene, privilegierte Menschen. Ich finde, da gibt es eine Schnittmenge. Wir, die wir den Text heute hören, können uns vielleicht damit identifizieren. Wir sind ja auch fromme Kirchgängerinnen und Kirchgänger. Wir haben zumindest ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen, ein Smartphone und einen Fernseher. Und dann richtet Christus die Aufforderung an uns. Ihr könnt ein Teil von diesem Evangelium werden. Ich habe eine großartige Frohbotschaft für diese Menschen, denen das Leben so übel mitgespielt hat. Wollt ihr mitmachen? Wollt ihr ein Teil davon werden, von meinem Evangelium? Diese Erzählung von dem reichen Mann und Lazarus, wie sie sich auf einmal in Hölle und Himmel wiederfinden, die triggert mich. Ja? Die rührt mich an, die rührt etwas in mir an und das ist mir sehr unangenehm. Ich finde das Ende, wie sich der reiche Mann in der heißen Hölle wiederfindet und dann kein Weg mehr da herausführt, so kaltherzig, kein Erbarmen. Zu spät, geht nicht. Das sind ganz schockierende Bilder. Der eine windet sich in Höllenqualen und der andere ergattert einen Logenplatz in Abrahams Schoß. Von hier aus darf er zuschauen, wie der reiche Mann in der glühenden Höllenbrunst vergeht. Er guckt zu. Und selbst wenn er dem ein Ende setzen wollte aus Barmherzigkeit, weil er den Anblick nicht mehr länger erträgt, er könnte es gar nicht. Das ist doch schrecklich, oder nicht? Und dabei greift ja diese Erzählung eine ganz existenzielle Frage auf, die wahrscheinlich alle von uns bewegt. Was kommt nach dem Tod? Geht es weiter? Wo finden wir uns dann wieder? Das sind Fragen, wen beschäftigt das nicht? Wer will nicht wissen, was nach dem Tod kommt? Und dann antwortet die Erzählung mit so drastischen Bildern. Diese Erzählung hat mich, die triggert mich, die löst etwas in mir aus, die schockiert mich. Da geht es mir auch nicht anders als den Menschen, die sie damals hörten, den Pharisäern, zu denen Jesus Christus hier spricht. Denn er hat mit diesen Worten ihren Nerv getroffen. Das, was er hier ausmalt, das ist ihre Gedankenwelt. Pharisäer waren davon überzeugt, dass nach dem Tod noch etwas kommen muss. Und das dachten sie anders als andere jüdische Gelehrte ihrer Zeit. Sie fühlten sich vom Leben und von den Menschen und vor allem von den herrschenden heidnischen Völkern ungerecht behandelt. Sie bemühten sich, ihren guten jüdischen Glauben aufrechtzuerhalten. Das war ihnen wichtig, das war ihnen ein Herzensanliegen. Sie hielten sich an die guten Ordnung Gottes, weil sie sie liebten. Sie wollten so gerne sein Volk sein. Und dann herrschten erst die Griechen und dann die Römer in Juda. Und sie unterwarfen Jerusalem, sie verunglimpften den Tempel. Sie machten sich über diese jüdischen Ordnung, die sie so liebten, lustig, vor allem über die Beschneidung. Da regt sich der Wunsch und ich finde auch eine berechtigte Hoffnung, Gott muss uns doch Recht verschaffen. Und wenn nicht hier in diesem Leben, dann muss es doch einfach noch ein Gericht nach dem Tod geben. Dann müssen wir doch Lohn dafür empfangen, dass wir so fromm waren. Und die gottlosen Heiden, die müssen doch ihre Strafe abbüßen. Das wäre doch nur gerecht, Gott. Ja, so musst du es doch machen. Das wird diese Leute jetzt ganz schön getriggert haben. Auf einmal richtet Jesus ihre eigene Gedankenwelt vom Gericht und von Himmel und Hölle gegen sie. Der reiche Mann, der dem Armen nicht geholfen hat, der kommt dafür in die Hölle. Nee, da wollten die nicht hin. Das hatten sie sich anders gedacht. Die anderen sollten dahin. Aber es ist so offensichtlich, dass Jesus es genauso meint. Er droht ihnen mit der Hölle. Und der arme Mann, der darf in Abrahams Schoß. Warum eigentlich? Man weiß ja überhaupt nicht, ob der überhaupt fromm war. Erfahren wir, ob er an Gott geglaubt hat? Hat er die jüdischen Ordnungen befolgt? Hat er sein Leben Jesus Christus übergeben? Wir erfahren das nicht. Der Mann, der immer nur an der Straße saß, na irgendwie wird er schon für sein Schicksal selbst verantwortlich sein, sonst würde er doch irgendetwas aus seinem Leben machen. Der soll sich mal ein bisschen Mühe geben, statt Geld anderer Leute auszugeben. Dieser Mann erhält die höchsten Ehrungen. So gerne hätte er einfach ein bisschen etwas von dem gehabt, was der Reiche hat. So gerne hätte er medizinische Versorgung bekommen, die ihm hilft mit seinen Geschwüren. So gerne hätte er nur die Reste, die auf den Boden gefallen sind, vom Tisch des Reichen gegessen. Aber er bekam nichts. Stattdessen kommen die Hunde, haben wahrscheinlich auch die Reste aufgegessen und lecken dann an seinen Wunden. Und dann, wenn sie satt waren, gehen sie zu ihm, lecken an seinen Wunden, ein widerliches Bild. Und dieser Mann, der erfährt höchste Ehrung. Er wird bei seinem Tod von Engeln gleich in Abrahams Schoß getragen. Sein Leib braucht nicht einmal mehr ins Grab gelegt zu werden. Er verwest nicht. Von Elia sagt man, er sei statt zu sterben zum Himmel aufgefahren. Und von Mose sagt man, seinen Leichnam hat man nicht mehr gefunden, dann muss Gott ihn wohl direkt zu sich genommen haben. Und jetzt wird auch dieser Mann von Engeln entrückt, von dem wir eigentlich nichts weiter wissen, als dass er arm war. Und sein Name, Lazarus, Gott hat geholfen. Gott stellt sich auf seine Seite und lässt ihm größte Ehrungen zuteil werden. Einfach, weil er arm war und weil sich in seinem Leben niemand an seine Seite gestellt hat. Das ist Evangelium für arme Menschen. Der reiche Mann hat es noch immer nicht so richtig verstanden. Abraham, schick doch mal den Lazarus rüber, dass er mir wenigstens ein Tröpfchen Wasser bringt. Ja? Na, wir wissen doch beide, es muss sich hier irgendwie um ein Missverständnis handeln. Jetzt schick den Jungen mal rüber, er soll mir eine Erfrischung bringen. Der hat es immer noch nicht verstanden. Für den ist Lazarus immer noch der arme Mann, den er als Laufburschen einsetzen kann. Schick den mal rüber. Nein, so geht es nicht. Dafür ist es zu spät. Deine Vorstellungswelt hat ausgedient. Lazarus wird nie mehr dein Laufbursche sein. In Gottes Welt ist das grundsätzlich anders. Das ist Evangelium für arme Menschen. Die Bilder dieser Erzählung sind wuchtig. Sie triggern uns, wie sie die Pharisäer getriggert haben. Diese Bilder neigen leider auch dazu, abzulenken. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, auf die Frage nach dem Leben, nach dem Tod, nach Himmel und Hölle. Und dann wird der Text auch manchmal herangezogen, um zu beweisen, hier steht es doch, Jesus sagt es doch, es gibt eine Hölle und es gibt ein zu spät. Aber wen trifft hier die Hölle? Wie kann man so triumphierend diesen Text zitieren, wenn man doch auch damit rechnen muss, ich bin der reiche Mann. Ja, es gibt einen zu spät. Es gibt den Moment, da kann ich meinen Reichtum nicht mehr genießen. Dann ist er weg. Dann muss ich loslassen. Dann ist die Zeit der Armen. Dann ist die Zeit der Trauernden. Dann ist die Zeit derer, die Hilfe so nötig gehabt haben. Und dann ist es zu spät, etwas zu ändern. Denn was ich getan habe, das habe ich getan. Und was ich unterlassen habe, das habe ich unterlassen. Dann ist es zu spät. Ich kann daran nichts mehr ändern. Dann ist es zu spät für diese Welt, in der der reiche Mann den Armen einfach rumkommandieren kann, als Laufburschen. Dann ist es zu spät für Menschen, die das Glück hatten, in gute Familien geboren zu sein und die auf die sozial Schwachen und ihre schlechten Umgangsformen herabschauen. Dann ist es zu spät für diese Welt, in der mächtige Kriege führen und unzählige Menschen die Heimat und das Leben verlieren. Dann ist es zu spät für diese Welt, in der ein kleiner Teil der Bevölkerung auf Kosten der übrigen leben kann und in denen Menschen innerhalb weniger Jahrzehnte die Ressourcen aufbrauchen, die eigentlich allen später lebenden Generationen zustehen würden. Das ist das Evangelium für arme Menschen. Dann ist ihre Zeit. Ihnen gehört das Himmelreich. Dann werden sie getröstet werden. Ihr Hunger wird gestillt werden. Und es wird bei denen vielleicht eine Zeit brauchen, denn so eine Rolle, die legt man ja nicht eben mal schnell ab. Das braucht Zeit. Das braucht Gewöhnung. Als der reiche Mann gerufen hat, Lazarus soll ihm mal ein Tröpfchen Wasser bringen, ich kann mir vorstellen, dass Lazarus schon dabei war, aufzuspringen. Ja? Solche Rollen verinnerlicht man. Da kommt man nicht so schnell wieder raus. Aber Abraham geht dazwischen. Nee, Lazarus, bleib sitzen. Das geht hier so nicht. Für solche Rollenmuster ist es jetzt zu spät. Lazarus, du wirst nie mehr Laufbursche sein. Das ist Evangelium für arme Menschen. Und dann kommt der Augenblick doch noch. Da versteht der reiche Mann, dass etwas anders ist. Er wendet das erste Mal das Wort Barmherzigkeit an. Vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Er bittet, dass ihm Barmherzigkeit widerfährt, auch wenn er sie anderen schuldig geblieben ist. Und sie wird ihm verwehrt. Und dann ist er zum ersten Mal selber barmherzig. Dann denkt er an andere Menschen. Er denkt an seine Lieben. Er denkt nicht an sich selber. Dem Mann treten seine Lieben vor Augen. Wenn er schon sich selbst nicht mehr retten kann, dann sollen doch wenigstens sie es anders machen können. Ihnen muss doch jemand sagen, dass sie ihr Leben ändern müssen, dringend. Was der reiche Mann erleidet, das öffnet ihm die Augen. Das müssen doch seine Schwestern und Brüder erfahren, damit sie es anders machen. Nein, sagt Abraham, sie haben doch auch nicht darauf gehört, als Mose und die Propheten unmissverständlich klargemacht haben, Gott fordert Barmherzigkeit. Sie haben es nicht gehört. Das hat doch zum Beispiel der Micha so klar auf den Punkt gebracht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Das Recht tun, Solidarität lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Mose und die Propheten haben nichts anderes gefordert. Aber so viele Menschen haben sich auf der Seite Gottes gefühlt, ohne seinen größten Wunsch nach Solidarität und Barmherzigkeit zu beherzigen. Na, aber wenn einer von den Toten zurückkehren würde und der würde das sagen, dann würden sie dem doch bestimmt glauben. Das wäre doch noch einen Versuch wert, bitte. Der reiche Mann ringt richtig um seine Geschwister. Und so ist es doch auch gekommen. Es ist ja einer von den Toten zurückgekehrt. Das ist doch passiert. Jesus Christus hat sein Leben lang dieses Evangelium für Arme gepredigt. Immer hat er sich für die stark gemacht, die am Rande der Gesellschaft standen. Das war sein Thema. Dafür ist er angefeindet worden. Er ist bedroht worden. Er ist schließlich gefangen genommen worden und hingerichtet worden. Und dann ist er von den Toten zurückgekehrt. Gott hat ihn vom Tod auferweckt und der Auferstandene ist Menschen begegnet. Da hat er unmissverständlich klar gemacht, das ist mein geliebter Sohn. Was der gesagt hat, das hat er in meinem Namen gesagt. Sein Evangelium für arme Menschen, das ist mein Evangelium. Und ich verstehe diesen Text so, dass wir die Schwestern und Brüder des reichen Mannes sind. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Der Abraham war skeptisch. Er wollte nicht, dass einer von den Toten auf die Erde zurückkehrt. Bringt doch nichts, ja? Die haben ja den Propheten und dem Mose nicht zugehört, das bringt nichts. Aber Gott hat sich darauf eingelassen. Er hat Jesus Christus von den Toten auferstehen lassen, damit wir ihm sein Evangelium glauben. Wir können es besser machen als der reiche Mann. Wir haben eine Chance, die er nicht mehr hatte. Wir kennen den Auferstandenen und sein Evangelium. Und wir können selber ein Teil dieses Evangeliums werden. Wir können ein Teil seiner guten Botschaft für arme Menschen werden. Eine Botschaft, die das Potenzial hat, die ganze Welt zu verändern. Und wir können ein Teil davon sein. Während der reiche Mann mit seiner Familie und mit seinen Freunden drin gefeiert hat, da hat er Lazarus, der vor der Tür saß, nicht zu Gesicht bekommen. Der war draußen, aus den Augen, aus dem Sinn. So gibt es viele Menschen, die wir nie kennenlernen werden, deren Schicksal aber ganz eng mit unserem verwoben ist. Menschen in anderen Teilen der Welt, die unsere Schuhe und unseren Kaffee produzieren. Menschen, die den Regenwald als ihr Zuhause betrachtet haben, die dann aber von Kriminellen vertrieben wurden, damit Soja für unsere Schnitzel angebaut werden kann. Und Menschen, die noch gar nicht leben, die irgendwann die Erde so vorfinden werden, wie wir sie hinterlassen. Das sind Menschen, die wir alle nie zu Gesicht bekommen werden, für deren Schicksal wir aber mit Verantwortung tragen. Und wäre der reiche Mann dann vor die Tür getreten, dann hätte er da Lazarus getroffen. Er hätte ihn einfach so kennenlernen können, direkt vor seiner Tür. Und so ist es auch, wenn wir die Tür unserer Kreuzkirche öffnen und heraustreten. Wir sind als Kirche nicht für uns da. Wir haben einen Auftrag für die Menschen in unserer Stadt. Wenn wir nur gerade so das tun, was wir brauchen, damit die Kreuzkirche funktioniert und alle betreut werden und ihre Aufmerksamkeit erhalten, dann hören wir auf, Kirche zu sein. Wir haben den Auftrag, vor die Tür zu treten, dass wir Lazarus kennenlernen, dass wir die Menschen kennenlernen, die auf Barmherzigkeit angewiesen sind. Das waren ganz schön drastische Bilder, ungewohnt drastische Bilder von Himmel und Hölle. Bilder, die verstören und die auch richtig Angst machen können. Und ich habe behauptet, Jesus Christus hat ein Evangelium für arme Menschen gepredigt, nicht in erster Linie für uns. Wir können ein Teil von diesem Evangelium sein, aber es ist ein Evangelium für andere. Und ich hoffe, ihr habt euch jetzt mal so gut 20 Minuten darauf eingelassen, das auf euch wirken lassen, dass das Evangelium sich in erster Linie nicht an uns, sondern an andere richtet. Dass Christus sich aber wünscht, dass wir ein Teil davon werden, von seinem Evangelium für arme Menschen. Macht ihr dabei mit? Natürlich gibt es auch das Evangelium für Menschen, die traurig sind, die niedergeschlagen sind, obwohl sie reich sind. Und es gibt auch das Evangelium für Menschen, die Angst haben vor dieser Hölle, denen diese Bilder richtig Angst machen, weil sie von ihrer Schuld wissen. Und weil sie wissen, dass sie so oft nicht barmherzig waren, dass dafür manchmal einfach Kraft und Zeit fehlen und man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und dann können diese wuchtigen, grausamen Bilder richtig Angst machen. Das sind die Bilder der Menschen, die sich so gerne auf der Seite des Guten sehen und anderen die Hölle wünschen. Jesus Christus hat aber auch noch ganz andere Bilder. Er hat Bilder von Vergebung, von Gnade, von Annahme, von Verständnis. Gottes Güte, die kein Ende hat. Er hat selber mit seinem Leben Bilder gemalt, wo er sich Menschen großzügig und gnädig zugewandt hat. Und vielleicht, wahrscheinlich, das großartigste Bild steht am Ende. Er hängt am Kreuz und dann ruft er aus: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sind nicht zwei verschiedene Evangelien. Eins für die Armen und eins für uns, die wir mit Schuld, Scham, Ablehnung, mit Ängsten zu kämpfen haben. Es ist das eine Evangelium. Das eine Evangelium, Gott ist barmherzig mit Menschen. Gott ist barmherzig mit Menschen, weil er alle Menschen liebt. Ihm tut es weh, wenn Menschen leiden. Und es zerreißt ihm das Herz, wenn Menschen unter Menschen leiden. Darum lass dir dieses gute Wort gesagt sein, wenn du selbst niedergeschlagen bist. Und werde selbst ein Teil von Jesu Evangelium für Menschen, die Barmherzigkeit suchen und darauf angewiesen sind. Amen.